das Decoupling aus China wird für diese Firmen null Sinn machen, es sei denn, es kommt zu riesigen geopolitischen Momenten und Szenarien, wo aber dann auch jegliche Beziehung unterbrochen wird oder verabschiedet wird.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 148, Business in China ohne Verständnis, keine Partnerschaft. Kooperation mit China, Erfahrungswerte aus erster Hand. Interview mit Oliver Radke, Geschäftsführer Global Neighbors oder besser auf Englisch Global Neighbors. Oliver ist seit 2024 CEO des Thinktanks Global Neighbors mit Sitz in Wien. Er hat Sinologie, Philosophie und Geschichte in Heidelberg und Shanghai studiert und mehrere Bücher über China veröffentlicht. Über 10 Jahre lang leitete er das China-Programm der Robert-Bosch-Stiftung. Zuletzt war er Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Beijing. Dort haben wir uns auch persönlich kennengelernt. In dieser Episode spricht Oliver über seine umfassenden Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern. Seine Einsichten sind besonders relevant für deutsche mittelständische Unternehmen, die ihre Lokalisierungsstrategie in China vertiefen und tragfähige Partnerschaften mit chinesischen Akteuren aufbauen wollen oder sogar müssen. Hallo Oliver, guten Morgen.
Guten Morgen, Xiaolong. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich habe zu danken, dass du mir die Einladung zugesagt hast und du bist aus Neu-Wiener. Wie gefällt dir die Stadt?
Wien ist fantastisch. Die Stadt macht es einem sehr einfach, weil sie die richtige Größe hat und gleichzeitig unglaublich international. Das Essen ist fantastisch, der öffentliche Nahverkehr, das rote Wien. Da kann sich Deutschland an manchen Stellen doch noch eine Scheibe abschneiden.
Oh, ja, du hast ja einige Hauptstädte kennengelernt, Beijing, Wien und Berlin. Was zeichnet Wien noch aus für dich, besonders persönlich?
Wien, es gibt im Grunde genommen zwei Wiens. Das ist das sehr traditionelle, das lokale, das auch sehr stark natürlich seine klassische Musik und Traditionen und so weiter pusht. Und dann gibt es das sehr internationale Wien durch die internationalen Organisationen, durch die weltberühmten Museen, Galerien, Kunstausstellungen. Das heißt, man kann sich ja eigentlich jedes Wochenende entscheiden, möchte man sehr traditionell sich historische Bauten ansehen oder möchte man sehr international Kunst und Kultur und Musik genießen. Und dann ist Wien sehr grün, über 50% der Stadtfläche sind Grünflächen. Und für mich als Läufer ist das natürlich fantastisch, jedes Wochenende eine neue Laufstrecke zu entdecken. Und drittens habe ich das Gefühl, mein Sprung von Peking nach Wien ist weniger kontrastreich, als wenn ich nach Deutschland zurückgegangen wäre, weil ich die Wiener doch durchaus ein wenig chinesisch empfinde in ihrer Art zu kommunizieren, in ihrer Art Probleme anzusprechen. Da war der Sprung gar nicht so groß.
Ja, das habe ich von einigen berichtet bekommen, dass die österreichische Kultur irgendwo zwischen chinesischer Kultur und deutscher Kultur angesiedelt werden kann und dass man doch sehr viel auch auf die Beziehungen eingehen werden in eine geschäftliche Partnerschaft. Und dazu sind wir schon fast beim Thema. Und vielleicht kannst du uns nochmal einen Einblick geben zu deiner Arbeitswoche als Geschäftsführer von Global Neighbors, eines Thinktanks. Wie war deine Woche? Was war so ein besonderes Ereignis für dich in der letzten Woche?
Danke. Also wir als Global Neighbors, wir sind ja ein unternehmerisch denkender und handelnder Thinktank, gegründet von der deutschen Unternehmerin Jovanka Porsche, dem ehemaligen deutschen Vizekanzler Philipp Rösler und dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern, mit der Idee, China, Europa, aber nicht nur China, Asien und darüber hinaus neu zu verbinden mit den Zielgruppen Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, aber auch die Kunst, weil wir festgestellt haben, dass die Qualität der Debatten zu China oder auch zu Südostasien in Europa sich häufig doch anders gestaltet als das, was man als Realität vor Ort vorfindet, in seiner Komplexität, in seiner Widersprüchlichkeit, aber auch was die Chancen anbelangt. Und diese Woche hatten wir eine tolle Gelegenheit, an dieser Mission zu arbeiten, indem wir Professor Alex Capri aus Singapur hier hatten. Der hat ein Buch geschrieben, Techno-Nationalism. Und wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, den Global Neighbors Breakfast Club, in dem wir morgens dann Entscheidungsträger aus internationalen Organisationen, aus der Wirtschaft, aus Thinktanks, aus der Wissenschaft bei uns versammeln an unserem Konferenztisch und dann in kleinen vertraulichen Runden da auch einen echten Austausch herstellen. Und wenn dann Mitarbeiter oder Botschafter aus internationalen Vertretungen hier sitzen und wir einen echten Dialog, ein Gespräch hinbekommen, einen Austausch von Meinungen und Argumenten, dann bin ich schon sehr zufrieden. Und das haben wir an diesem Mittwoch wieder geschafft. Das ist auch die Rückmeldung der Teilnehmenden. Deswegen war ich mit meinem Team und mit dieser Veranstaltung und damit mit der Woche schon sehr zufrieden.
Ja, ich glaube, da seid ihr auch strategisch schon sehr schlau, weil die Stadt Wien ist sowohl geografisch, aber vorhin haben wir auch über Kultur gesprochen, kulturell sehr zwischen Ost und West angesiedelt, insofern auch wirklich guter Standort für das Projekt, für das Unternehmen. Und aber ich denke, das Leben ist schon sehr erstaunlich. Vor 25 Jahren, als du Chinesisch angefangen hast zu lernen, hast du sicherlich nicht denken können, dass du heute ein Think Tank führst und diese Art von Veranstaltung initiiert. Was war damals, ich meine, damals war China ja noch gar kein Thema für viele, dein Anliegen, angefangen hast, Chinesisch zu lernen?
Ja, ich denke, vor 25 Jahren war die Frage oder war die Reaktion auf die Aussage, ich lerne Chinesisch, was willst du denn damit machen? Wenn wir später auch noch auf die Jetztzeit zu sprechen kommen, habe ich das Gefühl, dass diese Frage jetzt genauso gestellt wird. Also einmal einen großen Kreis gedreht. Dazwischen ist sehr viel passiert, aber vor 25 Jahren war das doch durchaus noch eine exotische Entscheidung. Bei mir war die Verbindung über die TCM, über Zhongyi, über die traditionelle chinesische Medizin. Ich habe nach dem Zivildienst, wo ich auch Hakenhalter, also Transplanthelfer war, in einer allgemeinchirurgischen Station des Universitätskrankenhauses Tübingen, habe ich mich sehr für Medizin interessiert, habe auch angefangen, Medizin in Dresden zu studieren, parallel dazu aber weiter an ganzheitlichen Methoden so ein bisschen mitgemacht, mitgeholfen, auch in der Klinik in Deutschland mitgearbeitet als Krankenpflegehelfer zum Thema TCM und festgestellt, mich interessiert die ganzheitliche Denke Chinas auch im medizinischen Bereich mehr und habe dann gewechselt von der Medizin zur Sinologie, moderne Sinologie in der Uni Heidelberg, weil dort Chinesisch und Computer und modernes Chinesisch einfach sehr gut war. Die Sprachausbildung war sehr gut. Ein Jahr intensiv Sprachlabor, bevor es losging mit dem Studium. Und damals war meine Motivation, über den Spracherwerb auch mehr über die TCM zu lernen und mehr über das ganzheitliche chinesische Denken. Jetzt bin ich kein Arzt geworden, aber das ganzheitliche Denken habe ich mir, glaube ich, angewöhnt und kann deswegen auch in vielen Bereichen China gar nicht mehr schwarz und weiß beurteilen. Also einfache Aussagen zu China sind mir da sozusagen mittlerweile gar nicht mehr möglich. Zu Vor- und Nachteil, sagen wir so.
Ich verstehe, ich kann sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ja die Gelegenheit, mit dir in Beijing zu treffen und das Gespräch hatten wir sehr lange auch auf Chinesisch geführt. Insofern für die Zuhörer, ich habe wirklich getestet. Oliver gehört zu den Personen, die wirklich exzellent Chinesisch sprechen, die ich überhaupt getroffen habe. Und was war für dich schwierig, in diese Sprache reinzufinden? Was war wie bei vielen die Betonung oder eher die Schriftzeichen? Weil du hast ja wirklich exzellentes also eine exzellente Aussprache, was Chinesisch angeht. Also was war für dich vielleicht auch noch schwierig dabei?
Erstmal Nali Nali. Ich glaube, die Heidelberger Prägung und die Heidelberger Sprachausbildung war sehr, sehr gut. Und da gilt der Dank vor allen Dingen den Sprachlehrerinnen und Lehrern an der Sinologie in Heidelberg. Die kamen aus allen Regionen Chinas und aus Taiwan und haben einfach sehr früh uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Sprache nicht für sie lernen oder für uns untereinander, sondern für einen erfolgreichen Aufenthalt vor Ort. Und das hat mich damals sehr motiviert. Die Tonhöhen waren für mich, glaube ich, nie so das Problem, weil ich gerne singe und dadurch ein bisschen ein musikalisches Ohr habe. Das hilft übrigens auch jeder, der die Sprache lernen möchte. Wer ein Musikinstrument beherrscht oder gerne singt, bringt schon sehr gute Grundlagen mit, die Sprache zu lernen. Und ich glaube, was ich am Anfang am herausforderndsten fand und auch aktuell, ich glaube, jeder, der Chinesisch angefangen hat zu lernen und ein gewisses Niveau erreicht, weiß, dass er sein Leben lang weiterlernen kann, weil er längst nicht alles wissen kann. Also ein großes Privileg und eine Übung in Demut. Aber ich habe von Anfang an doch ganz schön hingucken müssen, was den Kontext anbelangt. Also Chinesisch ist eine Sprache, du hast etwas, das steht da schwarz und weiß, und dann hast du etwas, was zwischen den Zeilen steht. Du hast auch in dem Sinne nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, klassisch Deutsch, wer spricht da, wer ist gemeint, bist das du, bist das ich, bin das ich, wer redet da oder wer ist gemeint. Da ist Chinesisch ein wenig zurückhaltender mit dem vor allen Dingen auch der Aussage, wer hier spricht und wer etwas tut. Das ist aber im Kontext einer Situation dann wiederum sehr deutlich. Und ich glaube, wenn man die Sprache lernt ohne den Kontext, also ohne vor Ort zu sein, ohne am Esstisch zu sitzen oder im Verhandlungsraum, dann wirkt die Sprache einfach ein wenig wie ein Telegrammstil. Aber wenn man den Kontext dazu packt, eine Verhandlungssituation oder ein Dinner-Table oder so, dann fügen sich die Teile viel besser zusammen. Und deswegen möchte ich ja auch allen, die Chinesisch lernen wollen, anraten, unbedingt auch vor Ort zu sein. Das hilft beim Spracherwerb, aber eben auch beim Kulturerwerb ungemein.
Sprache sagt man ja, das ist, also zumindest verstehe ich genauso, ein Fenster zu einer fremden Kultur, und über Sprache führt zu Verständnis, dann kannst du Personen besser kennenlernen oder auch ihre Idee oder ihre Meinungen und vielleicht auch den Kontext von bestimmter Meinungen, und dann führt zu Verständnis von der vielleicht soziale und gesellschaftliche Themen, und auch vielleicht führt zu noch tiefere kulturelle Bausteine einer Kultur. Und über diese ganzen Jahre, hast du mal oder ob du bestimmte Aspekte findest, wo du sozusagen auch durch dieses Verständnis auch mit China identifizieren kannst, oder bleibst du relativ deutsch, sagst du, ich bleibe in meinem Kulturkreis, ich verstehe zwar die chinesische Kultur, aber das, was ich da als Kultur, als Erbe bekommen habe über meine jugendliche Zeit, über meine Ausbildung, bleibt da relativ stabil. Kann man das irgendwie auch selbstreflektierend sagen, ob man da auch Graubereich gibt?
Das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe für alle Menschen, die für sich beschlossen haben, eine andere Kultur oder andere Kulturen intensiver näher kennenzulernen, durch ein Studium oder durch die berufliche Ausbildung, durch jahrzehntelange Aufenthalte vor Ort. Ich glaube, das ist überhaupt eine der Kernfragen, die im universitären System gar nicht so richtig diskutiert wird. Also Sinologinnen, Sinologen, was passiert denn mit uns, wenn wir uns lange genug mit dem Land beschäftigen? Da fände ich zum Beispiel auch Kurse zum Thema Persönlichkeitsanalysen oder Wie entwickelt sich eine Person emotional und so weiter, wenn sie sich lange mit einem Land beschäftigt, das so komplex ist, so widersprüchlich, aber durchaus auch so schwierig und anstrengend wie China, aber auch so reichhaltig wie die chinesische Kultur. Ich glaube schon, dass 25 Jahre, das ist ja mehr als die Hälfte, die ich jetzt auf diesem Planeten weile, ihre Spuren hinterlassen haben, dass ich merke, in bestimmten Situationen denke ich eher chinesisch als deutsch, dass ich komplementärer denke, dass ich stärker ganzheitlich denke und gucke, dass ich vielleicht auch kompromissbereiter bin, was in manchen Situationen ein Vorteil ist, manchmal aber auch ein Nachteil. Ich glaube, dass wenn man gelernt hat, chinesisch her zu denken, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man auch der bessere Verhandler ist. Aber da gibt es auch unterschiedliche Rollen. Aber dass es sehr, sehr hilft, Akzeptanz zu finden, Respekt zu bekommen, ernst genommen zu werden als Brückenbauer zwischen beiden Welten, weil man diesen Respekt zurückzugeben in der Lage ist oder von vornherein zu signalisieren, dass man es hier ernst meint mit dem Austausch und mit der Verständigung. Da halte ich die Sprache nach wie vor für einen der wichtigsten Schlüssel, nicht ausschließlich. Ich sag mal so, nicht jeder, der gut Chinesisch spricht, versteht China automatisch besser. Es gibt auch sehr, sehr gute Geschäftsleute, die in China sich nur mit Englisch fortbewegen und Dolmetscher haben, die aber unglaublich scharfen Sense of Business haben, sehr gut verhandeln können, etc. Die Sprache ist aber grundsätzlich ein Sprungbrett und häufig auch wie ein Turbo, was vertrauensbildende Maßnahmen anbelangt. Wenn ich einen Raum betrete und eine halbe Stunde auf Englisch rede mit den chinesischen Personen im Raum, ist die Atmosphäre am Ende vielleicht auch herzlich und freundlich, aber so richtig geöffnet und Spaß und mit Freude, nach 5 bis 10 Minuten Konversation geht es halt dann doch über Chinesisch. Und das finde ich eine Bereicherung für mein Leben. Und ich merke auch, dass ich in vielen Kontexten auf Chinesisch denke oder auch Chinesisch träume. Und manchmal muss ich mich dann morgens sortieren und diese Träume auch nochmal sozusagen zurechtrücken auf Deutsch oder in anderen Sprachen.
Da stimme ich dir voll zu, dass man lebenslang oder eigentlich nicht endet mit der ständigen Beschäftigung, welche Aspekte sind von welcher Kultur und wo identifiziere ich mich wie. Und das ist, glaube ich, auch bei mir genauso der Fall, wo ich auch fast über 30 Jahre Deutsch gelernt habe und auch spreche. Und in eine Phase, wo ich jetzt mich mit sehr vielen Themen in Deutschland sehr zurechtkomme und mich identifiziere. Aber wenn jetzt jemand mich bezeichnen würde, du bist so eingedeutscht, da würde ich innerlich schon noch sagen, eigentlich nicht. Ich bin so wie ich immer bin. Ich verstehe vieles in Deutschland, auch von der deutschen Kultur. Ich stimme auch vieles zu, aber ich bin nach wie vor noch ich. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz gute Vordiskussion für das, was wir jetzt gleich auch sprechen werden, nämlich die Beziehung zwischen Deutschland und China, Status quo. Und ich finde, die beiden Länder haben schon über sehr lange Zeit, fast ja, 50 Jahre, offizielle ja, offizielle Beziehung, ja, diplomatische Beziehung gepflegt und wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt es schon viel länger. Wenn man jetzt an Siemens denkt, ist ja über 100 Jahre schon in China tätig und es gibt natürlich auch einige Phasen, wo die beiden Länder viel enger zusammenkommen und wo einige Phase wiederum ein bisschen mehr Verwirrung gibt in der Kommunikation zwischen beiden Ländern oder zwischen der Unternehmen. Wie bewertest du, weil du ja doch wirklich ein dominierender Teil deines Berufslebens in diese Zwischenräume arbeitest, in der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Deswegen interessiert mich, wie bewertest du die aktuelle wirtschaftliche und politische Beziehung zwischen den beiden Ländern China und Deutschland?
Ich glaube, man kann ja die deutsch-chinesischen Beziehungen auch noch bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Dann nicht unbedingt in der persönlichen Begegnung, aber in der Begeisterung für Aspekte der chinesischen Kultur bei deutschen Philosophen. Ich glaube, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen schon immer ein großes Pendel waren, eine große Pendelbewegung und immer wechseln zwischen einer sehr großen Begeisterung und einer großen Ablehnung. Und dass das große Pendelbewegungen sind mit kleinen Wellen, wenn man so will. Und dass es in diesen 25 Jahren, in denen ich mich jetzt mit China beschäftige, in China gelebt habe oder lebe, und einen kleinen Beitrag leistet zu den deutsch-chinesischen Beziehungen, dass es da grundsätzlich anfangs der 2000er einen ganz starken Schwung Richtung sehr, sehr positives China-Bild gab. Natürlich mit dem Höhepunkt 2008, Olympische Spiele, Sommerspiele in Peking, die Welt zu Gast bei Freunden mit chinesischen Charakteristika. Und dass seit 2012 das Pendel sich wieder in eine andere Richtung bewegt. Und jetzt durch Trump 2.0 und andere Faktoren, Covid natürlich auch, das Pendel sich gerade noch viel stärker in die andere Richtung bewegt. Ganz allgemein. Was heißt das für den Status quo? Ich glaube, weil wir in Deutschland jetzt eine ganz frisch gekürte Bundesregierung haben, ist es noch zu früh, deren Beziehungen mit China zu bewerten. Aber natürlich tragen sie eine gewisse Legacy und den Ballast der Covid-Jahre mit sich in die neue Situation. Und ich glaube, dass Covid extrem viel kaputt gemacht hat, die 3 Jahre Stillstand, jede Geschäftsbeziehung, jede Freundschaft von Liebesbeziehungen ganz zu schweigen, wenn du dich 3 Jahre lang nicht siehst und nicht umeinander kümmern kannst, außer Videokonferenzen, dann hat das sehr starke negative Auswirkungen. Die über 80 Formate, die es zwischen Deutschland und China gab, Menschenrechtsdialog, Rechtsstaatsdialog etc., davon ist sehr, sehr wenig übrig geblieben. Ich habe ja 3 Jahre lang auch das deutsch-chinesische Dialogforum vom Auswärtigen Amt auf deutscher Seite leiten dürfen, unter Annette Chavan, auf chinesischer Seite Minister AD Wang Gang. Und in der Zeit 2019 hatten wir noch eine persönliche Begegnung, auch mit Li Keqiang und Angela Merkel in der Großen Halle des Volkes in Peking als Arbeitsbericht. Danach kam Covid und dann sind solche Formate natürlich extrem schwierig durchzuführen. Und die jetzige Situation würde ich eher mit angezogener Handbremse beschreiben, was die Politik anbelangt. Wir haben im Koalitionsvertrag gesehen, dass der Aspekt systemischer Rivale nach vorne gezogen wurde oder quasi an Fahrt gewinnt, an Bedeutung gewinnt. Partner und Wettbewerber sind noch drin, aber haben nicht mehr die Prominenz, wie sie das noch früher hatten. Und gleichzeitig sehe ich auf Pekinger Seite ein großes Interesse weiterhin, natürlich von Firmen, aber auch von der Politik auf Europa, auf Deutschland zuzugehen. Und deswegen würde ich sagen, too soon to call, too soon to tell zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir wollen ja auch mit Global Neighbors versuchen, für Entscheider aus Wirtschaft und Politik Angebote zu schaffen, dass man in dieser komplexen Gemengelage, auch was den Rückzug der USA aus multilateralen Organisationen anbelangt, ein Forum zu bieten, eine Plattform zu bieten, wo wir auch über die neuen Chancen und die neuen Möglichkeiten sprechen und nicht nur über De-Risking und Risikominimierung. Da scheint mir der Fokus, auch der politische Fokus auf Risikominimierung zu groß zu sein, und wir manchmal zu sehr am Status quo festhalten. Und dann, und das ist vielleicht auch einer der Aspekte, wo ich dann mittlerweile chinesischer denke als Deutsch, in solchen Veränderungsmomenten, großen Veränderungsmomenten eher die Chancen sehe, die Möglichkeiten, als zu sagen, oh, da verändert sich etwas, das ist erstmal zu unserem Nachteil. Und deswegen müssen wir Widerstand dagegen entwickeln. Das sollten wir einen Prozess immer kritisch begleiten. Und aus deutscher Sicht ist das Interesse Deutschlands an erster Stelle absolut nachvollziehbar und der EU. Aber bei dieser Mentalität eben nicht vergessen, was sind die Möglichkeiten, die die ganzen Veränderungen mit sich bringen, auch was die Zukunftstechnologien anbelangt.
Wir haben ja einige jetzt Punkte, was du erzählt hast, eher aus der Perspektive Deutschland zu China. Und du warst ja über 10 Jahre oder noch länger direkt vor Ort in China. Ich finde, das ist eine dynamische Bewegung. Zum einen die westliche Welt, Deutschland gehört zum Teil dieser westliche Welt, entwickelt sich dann eine Meinung über die Jahre über China. Aber auf anderer Seite, die chinesische Gesellschaft hat ja auch eine Meinung zur westlichen Welt. Ich glaube, China hat sehr, sehr, also allgemein die chinesische Bevölkerung habe allgemein sehr gute Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ländern aus der westlichen Welt. Man nimmt da doch nicht der Westen als Ganze. Wie hat sich dann das Bild Deutschlands über die letzten 15 Jahre, wo du wirklich sehr aktiv in China warst, entwickelt? Und was kannst du an deine eigentliche persönliche Erfahrungen oder in deiner beruflichen Tätigkeit diese Art von Imagewandel erleben?
Also ich glaube, dass Deutschland über sehr, sehr viele Jahrzehnte von seinem Ruf von Made in Germany, was ja ursprünglich mal als ein negatives Label durch Großbritannien erfunden wurde für minderwertige deutsche Produkte, aber dann über Jahrzehnte sich da einen Weltruf erarbeitet hat. Und dieser Weltruf hatte auch in China über viele Jahrzehnte Geltung und die Nachfrage nach deutschen Produkten, Feinmechanik, Autos natürlich, chemische Industrie etc. Dieser Ruf, davon hat Deutschland sehr, sehr lange gezehrt und zehrt immer noch. Dadurch, dass aber immer mehr Chinesinnen und Chinesen nach Deutschland kommen zum Studieren, wir sind ja mittlerweile bei 40.000, zweitgrößte Studierendengruppe, schon seit vielen Jahren.
Darf ich noch mal ergänzen,
Ja.
was du vorhin auch erwähnt hast, der Minister AD, Herr Weingang, hatte auch in Deutschland studiert, in Clausthal, glaube ich.
In Clausthal-Zellerfeld spricht hervorragend Deutsch, Ingolstadt promoviert. Also diese Karrieren waren unglaublich wichtig, auch für die Entwicklung Chinas. Da ist auch eine große Dankbarkeit, eine große persönliche Verbundenheit zwischen diesen ehemaligen und auch ein paar aktuellen Entscheidungsträgern und Deutschland. Und das ist ein Riesenasset, das wir, glaube ich, manchmal auch auf deutscher Seite zu wenig wertschätzen können oder wollen. Dann aber durch die letzten Jahre, stell dir vor, du kommst nachdem Peking 2008 die Olympischen Spiele ausgerichtet hat, nachdem das sehr erfolgreich war, Flughäfen wurden gebaut, große Infrastrukturprojekte, du kommst dann danach nach Deutschland immer wieder im Laufe der Jahre und stellst fest, die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig, das Wi-Fi ist an manchen Stellen halb so schnell wie bei uns, also in
Heute klappt
China.
gut.
Heute bei uns klappt das gut, wunderbar, wir danken unseren Providern. Aber grundsätzlich merkt man, glaube ich, in immer größeren Teilen der chinesischen Bevölkerung, die reisen können und die sich darüber informieren können, eine gewisse Ernüchterung und auch manchmal eine gewisse Entgeisterung über den Zustand der Infrastruktur in Deutschland. Und daraus ergeben sich dann, ob richtig oder falsch, auch manche Schlussfolgerungen über die Innovationskraft Deutschlands an sich und natürlich auch die Reputation deutscher Produkte. Und da merke ich, dass immer mehr chinesische Freunde mich sehr entgeistert fragen, was ist mit eurer Bahn los? Da kann ich dann auch nur sagen, ja, ich ärgere mich auch, etc. Das ist schlecht. Und das trägt zu einem neuen Deutschlandbild in China bei. Was leider, muss ich als negativen Punkt auch noch anführen, eine große, immer größere werdende Rolle spielt in China, sind natürlich Social Media und Fake News. Also zum Beispiel das ganze Thema 2015, Geflüchtete werden in Deutschland aufgenommen, große humanitäre Tat von Angela Merkel. Seitdem gibt es natürlich auch politisch instrumentalisiert oder instigiert immer wieder Kampagnen, Deutschland als unsicheres Land zu porträtieren. Und es gibt eine große Begeisterung in den sozialen Medien für rechtsextreme Parteien etc. Da merke ich, dass ich häufig in China bestimmte News, Clips, Fake News, AI-generierte Videos oder einfach nur Ausschnitte aus Bundestagsdebatten immer wieder neu kontextualisieren muss. Also wo ich merke, das, was wir in Deutschland genauso haben mit Fake News und der Rolle von Social Media, wie wir uns die Welt bilden, wie wir die Welt sehen, dass das in China umgekehrt genauso negativ zu Buche schlägt und dass man immer wieder neue Gespräche führen muss, zum Beispiel auch durch meine Gastprofessur an der Uni, Technischen Uni in Shenzhen, die Studierenden immer weniger automatisch von sich aus sagen, sie würden gerne nach Deutschland kommen, um weiter zu studieren, sondern sagen, hier ist es doch viel sicherer, hier habe ich mehr Chancen, Deutschland geht den Bach runter, was soll ich da noch lernen? Da mache ich mir Sorgen und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder auch mehr Austauschprogramme auch von deutschen und chinesischen Bildungsakteuren sehen werden, dass durch die persönliche Erfahrung der jungen Menschen diese Bilder ergänzt werden oder diese Mythen dann auch auf beiden Seiten wieder zerstört werden können, im positiven Sinne.
Ja, also stimme dir auch zu in dem Punkt. Ich finde, ich mache mir Sorgen über die Inhalte und über die Schwerpunkte des Berichtswesens der Medien in beiden Ländern. Und ich weiß noch, dass noch vor Covid, als ich wieder zurückkam aus China nach Deutschland, wieder in Deutschland lebte, habe ich über eine Zeit lang sehr verwundert, dass in so dominierende Medien oder über die Hauptmedienkanäle, wenn man China als Stichwort einträgt, eigentlich 80 oder 90% der Berichte sind eher sehr kritisch ausgeprägt. Und jetzt, was du jetzt gesagt hast, in China, diese im Social Media Bereich, dass man über Deutschland auch ein bestimmtes Bild sozusagen dominierend verbreitet wird, das stimme ich dir auch zu. Also da mache ich mir auch echt Sorgen. Deswegen kann ich nur dir danken, dass du mit Global Neighbors die direkte Kommunikation förderst und ermöglicht. Das hilft insgesamt bei der Verständnis dieser beiden Nationen. Und nochmal zurück auf die Positionierung dieser beiden Länder. Es ist ja klassischerweise so, dass China und Deutschland durch die geografische Entfernung und durch die unterschiedliche Positionierung des Landes und Technologiegefälle damals noch und das automatisch zu einer ergänzenden Zusammenarbeit kommen konnte in der Vergangenheit. Aber jüngst wurde China ja als Partner, Wettbewerber und Systemrivale von deutscher Regierung sozusagen definiert. Welche Rolle übernimmt China für Deutschland aus deiner Sicht in überwiegender Art und Weise?
Ja, es ist eine extrem komplexe Frage, weil es stark davon abhängt, über welchen Bereich man spricht. Auch innerhalb der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gibt es, glaube ich, alle drei Aspekte, die in unterschiedlicher Gewichtung zu Buche schlagen, aber auch darüber hinaus natürlich im politischen Dialog, im gesellschaftlichen, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Ich glaube, dass es sich da immer sehr stark lohnt, solche Fragen und auch Beschäftigung mit dem im deutsch-chinesischen Verhältnis sehr genau auszudifferenzieren. Nehmen wir die Zivilgesellschaft. In China sind sehr viele Gesprächsformate oder auch Themen leider nicht mehr so besprechbar, wie es eigentlich die Situation in der Welt erfordert und auch in den deutsch-chinesischen Beziehungen. Da sind die Spielräume extrem am Schrumpfen. Im politischen Bereich gibt es zum Glück langjährig laufende Formate, wie gemeinsame Regierungskonsultationen und auch das deutsch-chinesische Dialogforum, die hoffentlich in Zukunft auch wieder stärker dafür genutzt werden, diesen Dreiklang ausdifferenziert zu diskutieren. Ich glaube, es macht keinen Sinn, in Zukunft deutsch-chinesische Beziehungen nur auf Kooperation, Wettbewerb und Konsens auszurichten. Es gibt systemische Unterschiede, die sollten adressiert werden. Das ist, glaube ich, im Sinne eines Zhengyou, eines ernsten kritischen Freundes, wichtig, auch im Sinne des Respekts für den anderen zu sagen, wo man nicht übereinstimmt, wo man auch rote Linien hat für sich als Bundesrepublik Deutschland oder als EU. Und ich glaube, dass da in Zukunft eine deutliche Sprache, rote Linien wichtiger werden. Ich glaube, dass man das auf chinesischer Seite auch absolut nachvollziehen kann und damit arbeiten kann, gleichzeitig aber eine Kompromissbereitschaft erkennen lassen. Verhandeln. Verhandeln mit einem gemeinsamen Ziel. Nicht verhandeln oder nicht ein Gespräch beginnen mit der Idee, ausschließlich dem heimischen Publikum vermeintliche Erfolge präsentieren zu wollen. Also da wünsche ich mir auch mehr Direktheit, mehr Ehrlichkeit, im Austausch miteinander im Sinne eines gemeinsamen Ziels, gemeinsamer Herausforderungen zu meistern. Da sehe ich nach wie vor sehr, sehr viel Potenzial. Im wirtschaftlichen Bereich hast du natürlich extrem erfolgreiche OEMs und Global Player, aber auch KMUs in China, die über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich sind, die exzellente Beziehungen haben und die sie auch weiterführen werden, die sie auch weiter pflegen werden. Der Ausstieg, das Decoupling aus China wird für diese Firmen null Sinn machen, es sei denn, es kommt zu riesigen geopolitischen Momenten und Szenarien, wo aber dann auch jegliche Beziehung unterbrochen wird oder verabschiedet wird. Und da sehe ich immer noch große Potenziale und gleichzeitig sehe ich natürlich auch von der EU-Handelskammer ihr jährlich verabschiedetes Lastenheft oder ihr Mängelheft, in dem sie über 1000 Punkte auflisten, wo der Marktzugang, Regularien etc. in China eben dann doch noch nicht gleichrangig sind. Wo diese Kritik wird teilweise auf chinesischer Seite angenommen, teilweise ändert sich aber nichts. Und an der Stelle muss man weiter den kritischen, ernsten Dialog suchen.
Ja, also selten diskutiere ich wirklich intensiv mit meinem Interviewpartner in dem Podcast-Interview, aber bei dem Punkt mit dir würde ich gerne auch nochmal, und du merkst ja, ich teile auch gerne meine Meinung zu während unseres Gespräches. Also hierzu habe ich eigentlich zwei Punkte, wo ich jetzt ein bisschen verwundert bin oder Schwierigkeit habe, den Verständnis aufzubringen, wie die Bundesregierung das formuliert hat. Der eine Punkt ist, ich finde, auf Länderebene, wenn man die Strategie formuliert, als China-Strategie formuliert, da finde ich, da würde ich jetzt sagen, würde ich anders argumentieren, wenn ich jetzt ein Unternehmenschef bin oder sogar eine Branche vertrete, das würde ich ganz anders sehen. Das ist zum einen. Und zum anderen ist, wenn ich jetzt diese drei Rollen, Partner, Wettbewerber und Systemrivale, das im Grunde genommen passt immer zu jedem Land. Es ist, wenn man jetzt die Beziehung zwischen beiden Ländern als komplexe Sache sieht, das ist immer sozusagen eine Mischung von diesen drei Punkten. Also wenn man das als Strategie nennt, das ist für mich ist keine Strategie mehr, weil es ist da nicht klar genug. Also insofern würde meine persönliche Meinung, das hilft ja wird ja nicht aufgenommen irgendwo, aber letztendlich meine persönliche Meinung ist durch die geografische Entfernung, durch die verschiedenen Schwerpunkte der Länder oder vielleicht die andere Charakter der Menschen und der Historie sind beide Ländern auch in der Zukunft eher ergänzende Partner, mehr als Wettbewerbe oder Systemrivale. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ganz nebenbei. Ja.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe auch gegenüber dem Auswärtigen Amt und anderen Stellen, als die China-Strategie fertig war, gesagt, meine Sorge ist, dass diese ganz klare Unterscheidung, diese sehr deutsche, präzise Ziselierung oder Schichtung, wie in einem Cocktail-Shaker, eine Schicht Partner, eine Schicht Wettbewerber, eine Schicht Systemrivale, dass man das so ganz fein säuberlich übereinander legt und dann glaubt, wenn man diesen Cocktailshaker mit diesen drei Schichten nach China trägt, dass dann die andere Seite, wer auch immer das ist, dann sofort versteht, aha, jetzt rede ich mit dir als Systemrivale oder als Wettbewerber oder als Partner Und dann habe ich gesagt, das Problem ist, dass dieser Mixer, dieser Shaker auf dem Weg nach China ordentlich durchgeschüttelt wird. Du kannst diese drei Schichten nicht extrem fein säuberlich getrennt mit nach China transportieren, auch anderswohin nicht. Und dann hast du vor Ort einen Cocktail aus verschiedenen Geschmäckern und du kannst eben nicht mehr fein säuberlich darlegen, in welcher Rolle du jetzt sprichst. Und ich glaube, selbst China, das politisch, wirtschaftlich extrem in der Lage ist, ganzheitlich zu denken und verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, etc., dass selbst China damit einfach überfordert ist. Und ich glaube, es braucht mehr Dialogformate, in denen man diese Unterschiedlichkeiten darlegt und auch sagt, hier haben wir ein Problem, das wollen wir gemeinsam lösen, hier kommen wir nicht zusammen und so weiter. Und ich glaube, dass für KMUs oder die deutsche Wirtschaft dieser Dreiklang in der Arbeit, in der täglichen Arbeit nicht so wirklich Relevanz hat. Und da braucht es, glaube ich, eher eine Unterstützung, dass man gemeinsam an Investitionsprojekten arbeitet etc. oder auch jetzt klares Regelwerk aufsetzt und sagt, wo helfen wir euch nicht, wo seid ihr alleine auf euch gestellt, wo könnt ihr mit unserer Hilfe rechnen. Das passiert auch, aber ich glaube, der Umweg, der hat ganz schön viel Kraft gekostet und ich bin auch noch völlig offen und bin neugierig, wie die nächsten Jahre dieser Dreiklang praktisch vor Ort in China wirklich sinnvoll Verwendung finden kann.
Cocktail ist ein gutes Bild und die Mischung von Sprache gibt es ja auch häufig, nicht nur die Mischung von strategischen Partnerschaften. Und du hast das Buch Chinglish geschrieben, chinesischer Englisch. Was war deine Motivation, das Buch zu schreiben?
Es sind tatsächlich mittlerweile drei Bände erschienen, weil Chinglish, also zweisprachige Übersetzungsblüten in China, nicht aussterben. In den Großstädten sicherlich, an der Ostküste, aber je weiter man ins Hinterland vorrückt, desto mehr Funde habe ich nach wie vor und kriege ich auch zugeschickt. Der Untertitel des ersten Bandes war Found in Translation, nicht Lost in Translation. Und mir hat ganz früh in der Beschäftigung mit der chinesischen Sprache häufig der Humor gefehlt oder die Analyse des Humors und der sprachlichen Feinheiten der chinesischen Sprache, die auf Englisch sehr häufig verloren gehen, aber durch manche englische Übersetzungen dann doch nochmal einen ganz eigenen Spin, einen eigenen Humor bekommen. Also klassisches Thema, wurde dann übersetzt mit Deformed Man Toilet. Und dann ist es total spannend, gerade als jemand, der in Deutschland quasi aufgewachsen ist mit inklusiver Sprache etc., was löst das in mir aus? Warum bin ich da erstmal schockiert? Dann denke ich drüber nach. Und ich glaube, dass solche Beispiele, Little grass has life, please watch your step, dass man mit diesen Schildern natürlich auch sehr viel Einblick geben kann in chinesisches Denken, sowohl in der Stadtverwaltung als auch grundsätzlich zum Beispiel die Liebe vieler, vieler Chinesen zur Natur und zum Naturschutz, nur weil viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, in einer grünen Natur zu leben, heißt das nicht, dass sie das nicht tun wollen. Und dass diese Schilder für mich immer auch eine Anregung waren für Nicht-Chinesischsprecher, sich Gedanken zu machen über, was wird denn da in China gedacht und welche Kommunikation und wie möchte man kommunizieren. In Deutschland steht dann da, Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Also es ist eine sehr aus dem Gesetz heraus direkte Ansprache. Und auf Chinesisch eben, little grass has life, please watch your step. Wesentlich inklusiver, wesentlich indirekter, dass man mich als Fußgänger quasi anspricht, der hier eine Verantwortung hat und auch die Möglichkeit hat, etwas beizutragen. Das finde ich schon einen perfekten Einstieg in die unterschiedliche Gedankenwelt Deutschland, China oder China und nicht chinesisch sprechende Welt.
Und ich meine, wenn du dieses Verständnis hast, auch so scheint ja so sein, dass du wirklich ein guter Beobachter bist und sehr reflektiert. Und diese Fähigkeiten helfen dir auch in deiner Arbeit, was zwischen diesen beiden Kulturprojekten zu initiieren, bestimmt sehr. Was war für dich die persönlichen Erfolge, die nachhaltig auch Freude bringt, wo du auch sehr stolz drauf bist?
Dadurch, dass ich ja viele Jahre Stipendienprogramme zwischen Deutschland und China, aber auch zusätzlich Ostasien, Südkorea, Südostasien, Thailand, Vietnam, Indonesien leiten durfte und begleiten durfte, haben mich da natürlich vor allen Dingen immer stolz gemacht, Begegnungen zwischen Menschen aus Deutschland und den Ländern, die dann länger anhalten. Das absolute Highlight sind dann natürlich Hochzeiten. Und gemeinsame, also sozusagen Programmkinder, die aus dem Stipendienprogramm hervorgehen, wortwörtlich, das ist toll. Und wenn diese Beziehungen dann auch halten, aber auch berufliche Beziehungen oder institutionelle Beziehungen, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass Institutionen sich, die oft sehr unterschiedlich aufgestellt sind, zum Beispiel die Altchinesische Anwaltsvereinigung und auf deutscher Seite die Bundesanwaltskammer, dass die es dann durch unsere Projekte geschafft haben, sich institutionell zu verzahnen und dass es da einen längerfristigen Austausch gibt. Es ist so wie zwei Lego-Stücke, die eigentlich nicht zusammenpassen, aber dass man dann es schafft, auf einer dritten Platte, auf einer dritten Lego-Platte, und alle Lego-Player-Spieler werden das kennen, es dann doch schafft, diese beiden Teile miteinander zu verbinden und so, dass es auch hält und nicht einfach gleich wieder abfällt. Ich glaube, das macht mich immer noch stolz, und dass aus diesen Programmen zum Beispiel auch Alumni-Vereine entstanden sind, wie das deutsch-chinesische Mediennetzwerk. Wir haben junge Journalisten nach China eingeladen für 3 Monate und chinesische Journalisten nach Deutschland zu kommen, haben denen über das Stipendienprogramm die Mediensysteme des anderen Landes näher gebracht. Und mittlerweile gibt es einen Alumni-Verein, also das deutsch-chinesische Mediennetzwerk, das immer noch Veranstaltungen macht nach über 10 Jahren und an China und den deutschen Medienlandschaften interessiertes Publikum weiter gute Veranstaltungen anbieten kann. Das macht mich auf jeden Fall stolz. Und ansonsten glaube ich, dass die Tatsache, dass ich eben durch verschiedene Rollen in diesen 25 Jahren Kontakt habe mit Ministern, Ex-Ministern, Baubürgermeistern, Stadtbürgermeistern bis hin zu NGOs und Laubeiching, also normalen Leuten wie mir auf der Straße, in der Stadt, haben mir die Gelegenheit gegeben, ein sehr vielfältiges China-Bild zu erhalten auf verschiedensten Levels, in verschiedenen Schichten. Und dass diese Beziehungen weitergehen, dass sie auch Covid überlebt haben, das macht mich sehr froh. Und dass sie auch wieder reisen können und dass wir auch demnächst wieder Delegationen hosten können von chinesischen Elite-Unis oder auch chinesische Bürgermeister, die hierher kommen, weil das Interesse immer noch da ist, aber die Vorsicht auf beiden Seiten viel größer geworden ist. Und an der Stelle braucht es Vertrauen und braucht es Partner und Plattformen, wo man das Vertrauen ins Programm hineingeplant hat oder planen kann, weil es vorhanden ist und nicht erst aufgebaut werden muss.
Ja, also das zeigt ja, dass du ein exzellenter Unterstützer bist für eine reibungslose Kommunikation, wenn die Partner sich zusammenfinden, selbst wenn sie le als Legostein bezeichnet ganz anders aussehen. Aber du hilfst ja auf jeden Fall, dass sie gegenseitig doch andocken können. Die Zusammenarbeit fängt ja auch schon mit der sagen wir, Findungsprozess an. Wie finde ich den Partner? Ne? Das ist auch in unterschiedlicher Kultur auch ganz anders. Beispielsweise in Lebenspartnerschaft. In China gibt es ja auch Hochzeitsmarkt, wo die Eltern vermitteln und ihre KPIs von ihren Kindern da gegenseitig austauschen. Und wie Quadrettkarte, ne, das und die deutsche Jugend oder junge Leute gehen auf Partys und heute vielleicht auf Internetplattformen. Und das sind ja unterschiedliche Art und Weise, wie man jetzt Partner findet. Wie ist eigentlich auf der chinesischen Seite, wenn man jetzt nach westlichen Partner sucht, welchen Weg wählt man am liebsten? Und wenn man jetzt zum dem ersten Date, also in Anführungsstrich, zu dem ersten Treffen kommt, wie würdest du das erste Treffen organisieren wollen?
Das sind für mich zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist, wie erlebe ich chinesische Firmen oder Delegationen, Institutionen, wenn sie hierher kommen, das erste Mal mit ihren Counterparts oder einer Gruppe von potenziellen Investoren oder Partnern zusammentreffen und dann, wie würde ich es machen? Ganz lustig, vor ein paar Tagen gab es hier eine hochrangige Delegation aus Peking, aus der Stadtverwaltung und die haben aus Stadtteilverwaltungssicht präsentiert, wer sie sind, was sie anbieten und welche Möglichkeiten es gibt und hatten ein paar Firmenchefs dabei. Und ich glaube, was aus chinesischer Sicht in solchen offiziellen Präsentationssettings ganz wichtig ist, ist quasi zu zeigen, was man hat, zu zeigen, wer man ist. Das mit großartiger Musik und Bildern und Animationen und der Himmel ist immer blau und die Drohne fliegt in Slow Motion über Industrieparks und so weiter. Das heißt, da wird auch immer sehr dick aufgetragen und sehr, sehr viele Zahlen, Daten, Fakten. Und das wird dann runtergerattert. So. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, dass man dann sich auch abends nochmal trifft zum Abendessen und nochmal in ein konkretes, individuelles Gespräch einsteigt mit der deutschen oder der österreichischen Seite. Und ich glaube, an der Stelle wird es dann für mich entscheidend, dass es doch noch auf deutscher oder österreichischer Seite gibt, die Haltung, okay, wir haben tagsüber jetzt offiziell das Business besprochen, also haben die Präsentation gesehen, wir haben uns alle ordentlich Stichpunkte gemacht und wissen jetzt, wie viele Millionen Quadratmeter so ein Industriepark hat und so weiter. Jetzt gibt es halt noch ein Abendessen, okay, ich habe Hunger, ich esse was und gehe schnell nach Hause. Anstatt die Bedeutung des Tagesablaufs umzudrehen und zu verstehen, okay, jetzt wird es interessant, weil jetzt können wir konkreter einsteigen, nachdem der offizielle Teil ordentlich abgewickelt worden ist, auch für die internen Berichte. Der Stadtteilbürgermeister hat einen ordentlichen Bericht abgegeben und so weiter. Geht es jetzt um die konkreten Fragen und die Anbahnung? Ich glaube, da braucht es auf deutscher Seite manchmal noch ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, dass das ganz wichtig ist und dass man sich auch Zeit nehmen sollte dafür. Und wenn ich das organisieren würde, dann gibt es diesen offiziellen Teil immer, weil er halt erforderlich ist, auch was einen Bericht nach innen anbelangt. Aber dieser Teil, sich kennenzulernen, Speed-Dating zu machen, sich gegenseitig kennenzulernen, vorzustellen, auch über die Firma hinaus, wo kommen Sie her, wo sind Sie aufgewachsen, das mag aus deutscher Sicht häufig so ein bisschen fehlplatziert, deplatziert wirken, aber es ist schon wichtig für einen ersten Eindruck auf beiden Seiten. Können wir auch menschlich miteinander? Da hilft es, dass immer mehr Chinesen auch immer besser Englisch können, auch diese internationale Erfahrung haben. Aber gerade bei denen, die ganz wichtige Entscheiderpositionen innehaben, aber nur Chinesisch sprechen, dass man sich auch mit sehr guter Dolmetscherin, Dolmetscher die Zeit nimmt, in Ruhe die Personen kennenzulernen beim Abendessen oder bei gemeinsamen Aktivitäten. Letzter Punkt, was wir in vielen Programmen gemacht haben und was wir auch bei Global Neighbors versuchen, ist natürlich neben der offiziellen Begegnung auch eine informelle Begegnung herzustellen. Also, dass man auch gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Unser Büro hier ist auch bewusst so gestaltet, dass man sich hier wohlfühlt, dass es keine reine Arbeitsatmosphäre ist, sondern dass es wirklich mit toller Kunst an der Wand einen sehr heimeligen Eindruck macht, einen sehr internationalen Eindruck, wo man sich gerne aufhält. Und ich glaube, die menschliche, zwischenmenschlichen Spannungen, Schwingungen wahrzunehmen und mitzunehmen, halte ich für extrem wichtig, weil China nun mal ein Land ist, in dem die persönliche Beziehung so viel bewegen kann, im positiven wie im negativen Sinn.
Da stimme ich dir auch zu. Ich habe frisch Erlebnisse, wo ein mittelständisches Unternehmen, der Unternehmer mich anruft, der sagt, Herr Hu, du musst mir helfen. Also ich sage, Shalom, wir sind per Du. Du musst mir helfen. Ich habe ein chinesischer Unternehmer bei mir, der hat mich auf Messe angesprochen, auf unserem Messestand angesprochen. Jetzt möchte er mich besuchen. Du musst mich unterstützen, um herauszufinden, ob das jetzt überhaupt ein interessanter Kontakt ist für die Zusammenarbeit. Und ich denke, solche Fehler gibt es ganz, ganz häufig. Du stimmst ja schon, weil du zunickst. Und wie würdest du einem Unternehmer empfehlen, wenn sie solche Anfrage bekommen? Unternehmer, deutsche Unternehmer sind ja auch alle sehr beschäftigt, aber eine volle Kalender immer. Wenn Sie so nett sind, haben doch kurzfristig, spontan, was so häufig ist, einen freien Nachmittag, sozusagen gewähren und diesen Besuch empfangen bei Ihrem Unternehmen. Wie kann man von deren Seite aus, von deutscher Seite aus, schnell herausfinden, ob so ein Kontakt für Sie wertvoll ist oder nicht? Was ist da deine praktische Empfehlung an die Unternehmen?
Ja, ich würde also sozusagen die ganz einfachsten Schritte, da geht es ja schon los mit, gibt es zu der Firma, zu der chinesischen Firma, aktuelle Informationen im Sinne von, haben die eine Webseite, ist die mehrsprachig, stimmen da die Informationen im Sinne von, sind die gleich oder ganz klassisch, chinesische Homepage ist aktuell, die englische ist 10 Jahre alt oder funktioniert nicht mehr. Dann, was in China mittlerweile ja viel, viel wichtiger ist als eine Homepage, ist eine WeChat-Präsenz. Also wie sehr sind Sie da auf dieser Plattform aktiv? Wie aktuell ist das? Was präsentieren Sie da? Meistens auf Chinesisch. Also brauche ich jemanden, der mir das übersetzen kann. Dann aber klassische Hausaufgaben, Corporate Homework, wenn man so will. Wo sind die gelistet? Firmenbuch? Gibt es Handelsbilanzen? Gibt es Jahresabschlüsse, die man sich angucken kann, die im Netz stehen sollten? Oder wenn nicht, beauftrage ich einen der tollen, kundigen deutschen Anwälte, die es in China gibt, die vor Ort sitzen und einen tollen Job machen, ebenso wie die Verbände, also BDI, VDMA und andere, die vor Ort sind und da, wenn man Mitglied ist, natürlich auch gerne weiterhelfen. Also im Grunde genommen Aufgaben, die deutsche Unternehmer auch in anderen Teilen der Welt machen würden, wenn sie sich für eine Firma interessieren. Manchmal bei China, da denken, das ist nicht notwendig, weil der war ja so nett oder der bietet ja das an, was ich brauche, aber zum Zehntel des europäischen Preises oder so. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, ähnlich vorzugehen wie auch bei potenziellen Geschäftsanbahnungen in anderen Regionen. Sprachliche Komponente kommt dazu. Da würde ich auch immer in, würde ich nie sparen bei guter Übersetzung. Und finde es einen großen Verlust, auch einen großen strategischen Verlust, dass wir in Deutschland keine wirkliche Dolmetscherausbildung mehr haben, also was Simultandolmetschen anbelangt. Das ist ein strategischer Fehler. Da müssten sich eigentlich noch ein paar Firmen zusammenschließen und das wieder gemeinsam hochziehen mit dem Bundesforschungsministerium oder Bildungsministerium. Das darf eigentlich nicht sein, dass wir denken, wir können, also niemand geht in die USA ohne Englischkenntnisse, niemand geht nach Frankreich ohne Französischkenntnisse, sondern das muss bei China zumindest über Dolmetscher auch in Zukunft möglich sein und im Bewusstsein der Unternehmen verankert.
Also diese Sprachkomponente spielt eine große Rolle und deswegen gibt es ja auch die Fälle, wenn man jetzt mit chinesischen Partnern kommuniziert und findet man einen sehr kompetenten Partner oder eine gute internationalisierung orientierte Partnerfirma und findet am Ende doch raus, dass es eine Vermittlungsfirma ist oder ist es eigentlich eine Handelsfirma, ist es nicht eigentlich die echte produzierende Firma, die dahinter steckt, ne? Und da gibt es immer Vor- und Nachteile. Zum einen hat man einen besseren Ablauf, spart man Zeit und Mühe. Zum anderen ist dann vielleicht hat man dadurch weniger direkte Margen oder durch direktes Geschäft. Somit müssen wir einmal immer abwägen. Deswegen, dass man vorher mit der Unternehmen auseinandersetzt, ist wichtig. Aber egal, welche Art von Firmen oder auch gerade in der Zusammenarbeit zwischen offizieller Organisationen. Häufig ist für chinesische Partner wichtig, ein Dokument namens Letter of Intent zu schreiben, also Absichtserklärung. Was hat das für eine Rolle und warum ist es für den chinesischen Partner so wichtig, sowas zu kreieren?
Ich denke, es ist die erste Sprosse einer Leiter, die man gemeinsam baut. Es ist nicht das Ende. Und es ist erst einmal, wie es ja auch heißt offiziell, Memorandum of Understanding oder Letter of Intent, dass man beabsichtigt, etwas gemeinsam zu tun. Und das ist ähnlich wie eine Bewertung, die man draußen an das Fabriktor hängt. Es gibt hier ausländische Organisationen oder Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das hilft dem eigenen Standing innerhalb des Landes. Und es ist eine Grundlage für weitere Verhandlungen. Es ist zeremoniell quasi die erste Verbindung, aber längst noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und damit ist auch noch nicht zu Ende verhandelt. Und ich glaube, das ist ein erster zeremonieller Schritt in eine gemeinsame Richtung. Das kann sich danach auch immer noch verlaufen, aber grundsätzlich braucht es das, um auf beiden Seiten ein grundsätzliches Commitment auch zeremoniell zu siegeln. Und das Spannende ist ja, dass häufig dann eine chinesischsprachige Version und eine englischsprachige Version oder deutschsprachige Version davon existiert. Auch da der Hinweis, es ist, bevor man so etwas unterschreibt, sinnvoll, auch beide Sprachversionen gegeneinander zu legen und überprüfen zu lassen, dass auch in beiden das Gleiche drinsteht. In China gilt der ein Vertrag nur auf Chinesisch. Bei dem Letter ist das anders, aber auch da wäre es sinnvoll, dass man, bevor man irgendwo was unterschreibt, weiß, was drinsteht und sich nicht nur auf eine mündliche Rückmeldung verlässt.
Man darf auch, glaube ich, nicht zu sehr reininterpretieren, wenn man sehr großes Interesse hat auf eine Zusammenarbeit. Also häufig verwundern sich die deutschen Partner, man hat eine sehr große Feier auf dieser MOU oder LOI schreiben und wurde auch medial begleitet, aber danach hört man von dem Partner gar nichts mehr. Und das gibt's ja auch häufig. Das heißt, man muss schon ein sehr nüchternes Bild, neutrales Bild für sich entwickeln, für das ich persönlich finde, dass es im Grunde genommen wie ein gutes Abendessen ein Teil von der ersten Begegnung. Ne, das ist ein runder Abschluss von der ersten Begegnung. Und aber nicht mehr, auch nicht weniger. So, das ist jetzt meine Empfehlung sozusagen, um das zu verstehen. Und auf anderer Seite, du hast schon recht, es gibt schon ein bisschen Impact für die zukünftige Zusammenarbeit oder für die Verhandlung, falls da zur Verhandlung kommt. Die Formulierung, die in dem Dokument steht, möchte der Partner schon, wenn das für ihn von Vorteil ist, auch wieder immer wieder zitieren. Dann ist man sozusagen moralisch so ein bisschen an die Pranger genommen und sagen, du hast damals A gesagt, du kannst jetzt nicht komplett Z meinen. Na, das ist das schon noch, glaube ich, auch nochmal was Besonderes dran. Ne?
Ja, und ich denke, wir in Deutschland auch durch die legale Tradition, Rechtstradition, die wir haben und die Art, Verträge abzuschließen und Verhandlungen zu führen, ist dann so, wenn irgendwo Tinte, blaue Tinte drunter gesetzt wird, dann ist das in Stein gemeißelt. Dann ist das ja sprichwörtlich in Vertragsform gegossen und dann wird das gemacht, was da drin steht, nicht mehr und nicht weniger. Wohingegen ich scherzhaft immer sage, die Tinte ist noch nicht trocken. Da hat der chinesische Partner neue Vorschläge. Aber wir könnten doch noch das machen oder jenes machen. Deswegen ist so ein MOU häufig für mich sowas wie ein zeremonielles Gruppenfoto, dass man eben diesen ersten Schritt auch gemeinsam dokumentiert hat, konserviert. Und dann ist es für die chinesische Seite extrem wichtig, wie gesagt, wenn man ein Projekt macht, wo man weitere ausländische Projektpartner drin haben möchte oder auch chinesische Stakeholder, dann ist das auch so ein bisschen eine Bürgschaft, sozusagen eine ausländisch ausgestellte Bürgschaft. Hier, dieses deutsche Unternehmen möchte mit uns zusammenarbeiten. Jetzt habt ihr doch bitte auch Interesse. So. Und ich glaube, da muss man dann auf deutscher Seite weiter agil bleiben und auch dieses Projekt, wenn es eine gewisse Größenordnung hat, nicht einfach auf die Arbeitsebene delegieren, sondern auch als Chef involviert bleiben und auch vor Ort sein. Und auch das gilt für die chinesische Seite, wenn nach dem zweiten, dritten Treffen da nur noch die Arbeitsebene sitzt oder der Praktikant, jetzt mal dramatisch gesprochen, dann ist klar, die chinesische Seite hat das Interesse spürbar verloren. Wenn auf der anderen Seite aber der CEO sitzt oder jemand mit Entscheiderbefugnis, dann ist das Interesse offensichtlich weiter hoch.
Wie kann man sozusagen nach dieser ersten Begegnung weiterhin mit der Firma effektiv in Verbindung bleiben und um sozusagen auch zeitnah wirklich die wahre Absichten der Firma oder vielleicht auch des Entscheiders rausfinden? Ist es dann wirklich eine Sache des Unternehmers, also quasi von Chef zu Chef, oder wie kann man das effektive Kommunikation herausarbeiten?
Also was ja häufig passiert ist, dass als überspitztes Beispiel, aber sehe ich ja regelmäßig, das werden Visitenkarten ausgetauscht bei so einem Treffen. Es gibt das MOU, es gibt das Gruppenfoto, das schöne Essen. Visitenkarten werden ausgetauscht und dann gibt es eine Woche später oder 2 Wochen später irgendeine Follow-up-E-Mail im Sinne von, das war doch ganz schön und jetzt, wie machen wir denn weiter? Versus du hast am Abend schon WeChat-Kontakte ausgetauscht und bist eigentlich seit dem Moment auch in einer guten, intensiven Interaktion. Nicht täglich, aber so, dass man auf beiden Seiten, in beiden Organisationen eine Person hat, die auch für diese Beziehungspflege und für dieses potenzielle Projekt zuständig ist. Denn die Chefs, gerade auch in China, sind natürlich extrem busy, in Deutschland auch. Ich glaube, da geht es eher um das Zeichen der Wertschätzung und das Zeichen der Bedeutung der Kooperation, dass die Chefs sich auch immer wieder blicken lassen und dass die deutsche Seite auch vor Ort ist, sich die Firma anguckt, die Fabrik besucht und so weiter. Aber ohne eine Person, die quasi regelmäßig dazwischen, neben diesen Meilensteinen, die Kooperation am Laufen hält, nachfragt, das Interesse hochhält, geht es dann nicht. Und da merke ich, ist halt China Speed oft so, dass wir den Tanker hier in eine Richtung lenken und dann ganz langsame Kurskorrekturen machen. In der Zeit hat das chinesische Beiboot dann schon 10 Kurskorrekturen vorgenommen, landet vielleicht auch wieder beim ursprünglichen Kurs, aber in der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Ich glaube, diese Agilität braucht es auf deutscher Seite manchmal ist es auch gut, einfach das Projekt weiterlaufen zu lassen und der chinesische Partner probiert zwischendurch noch was anderes aus. Man lässt sich davon nicht kirre machen, aber grundsätzlich die Bereitschaft, kurzfristig zeitnah auf Veränderungen zu reagieren, ist auf chinesischer Seite natürlich höher, weil auch der Konkurrenzdruck höher ist, weil die Konkurrenz in China höher ist, weil man aber auch als chinesischer Kooperationspartner in einer ganz anderen Geschwindigkeit, Agilität aufgewachsen ist in seinem jeweiligen beruflichen Umfeld.
Weil das Verhalten ja doch etwas fremd ist, gerade das Follow-up und auch durch die Agilität, ne, mehrfach den Kurs verändern und so, das führt zu Verwirrung. Von meiner Beobachtung her, viele Unternehmer oder viele Personen aus Deutschland in diesem Zusammenhang wählen eher einen Ausweg. Also das ist mir zu kompliziert, ich verstehe den nicht und dann höre ich lieber auf, als das sozusagen Mühe zu machen, dass vielleicht auch die Antwort zu finden für eine doch von Bedeutung ist. Aber man wählt eher den Abstand. Und wie sollte man, ich meine, heute auf Zeitgründe können wir nicht über die erfolgreichen Fälle sprechen. Da gibt es sicherlich viele, viele Tipps, die du noch geben kannst. Aber wie kann man da in dem Fall, wo man sagt, ja, entweder ich sehe nicht das direkte Nutzen oder es ist mir zu kompliziert oder da gibt es einfach zu viele Kommunikation. Ich habe zu viel zu tun in Deutschland. Das Geschäft ist entweder zu gut oder zu schlecht und ich habe keine Zeit für. Also wie kann man das sozusagen diese angefangene Beziehung Schluss machen mit der SMS oder was empfiehlst du sozusagen eine sinnvolle Art zu signalisieren, entweder pausieren oder na, dass man gegenseitig alles Gute wünschen?
Hängt für mich, glaube ich, auch stark davon ab, ob man zum jetzigen Zeitpunkt, also als Momentaufnahme sagt, man möchte die Kooperation nicht weiterführen, sich den potenziellen Partner aber warm halten für zukünftige Kooperation oder ob man sagt, nee, die Brücke will ich abbrechen komplett und da muss ich auch keine Rücksicht nehmen auf die Art und Weise, wie ich das beenden möchte. Ich glaube, da rate ich grundsätzlich immer dazu, eine Kooperation so zu beenden, wie man sie, oder Kooperationsvorhaben so zu beenden, wie man es begonnen hat, nämlich freundlich und transparent und ehrlich. Und ich glaube, dass gerade in einer Welt wie der chinesischen Geschäftswelt, wo durch Trial and Error täglich tausende Versuche gestartet werden und die dann auch wieder beendet werden, dass es, glaube ich, eher hilft zu sagen, aus folgenden Gründen würden wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterführen. Wir schätzen aber die gemeinsame Zeit, wir schätzen die eingebrachte Energie und das Vertrauen sehr und können uns das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen, dass gesichtswahrend alle da auseinandergehen können, ohne dass es böses Blut gibt. Und ich glaube, dass es da auch sinnvoll ist, je nachdem, wie viel man investiert hat und in welchem Stadium das Projekt ist, dass man auch entsprechende Chefs involviert und das Ganze von oben herab, also von Entscheiderebene aus, dann kommuniziert und letztmalig begleitet. Ja, und dann hält man sich sozusagen die Option offen, in Zukunft noch was anderes zu machen. Wenn es eher so eine ganz frühe Anfrage ist, dann sind sicherlich auch Telefonate drin. Aber ich würde es nie so als schriftliche Kommunikation machen. Sehr geehrter Herr Wang, nach längerem Überlegen haben wir uns festgestellt, haben wir uns entschlossen, das sein zu lassen. Das wirkt dann schon sehr distanziert und sehr kühl.
Also man sollte auf jeden Fall geradeaus, sollte man besonders anderen noch loben oder muss man da noch bestimmte Schmuck noch in diese Art Verabschiedung noch machen oder was ist deine Empfehlung?
Daher die deutsch-chinesische Businesswelt auch so unglaublich divers ist und auch innerhalb Chinas Kulturen so unterschiedlich, kann ich mir vorstellen, dass das in bestimmten Regionen und Provinzen wichtiger ist als in anderen. Also in Guangzhou und Dongguan und Foshan etc., also wo die Welt sich nochmal, oder Shenzhen, die Welt sich nochmal schneller dreht als in Shanxi oder in Shandong oder so, kann ich mir vorstellen, aber das ist nur meine Spekulation, da bin ich auf deine Einschätzung gespannt, dass es an der Stelle nicht die Relevanz hat, wie jetzt in anderen Kreisen und natürlich auch, welche Unternehmen das sind. Sind das kleine Startups, sind das chinesische KMUs oder sind das Staatsunternehmen? Also die Personen, mit denen man spricht, sind die vielleicht auch schon in einem gewissen bürokratischen Rang? Man sollte dieses Protokoll dann auch berücksichtigen. Oder ist es eben eher ein neuer Drohnen- oder Sensorikanbieter, der sowieso pro Woche 10 MOUs abschließt und er weiß, dass von den 10 2 an der Wand kleben bleiben? Da ist das vielleicht dann weniger relevant.
Das führt mich zu meiner letzten Frage in der Zusammenhang. Und wie kann die Technologie uns helfen, doch diese aufwendige Anbahnung von Zusammenarbeit oder Pflege von Kommunikation zu erleichtern, Missverständnisse zu reduzieren? Wo siehst du, wo KI, künstliche Intelligenz, uns dabei helfen kann und das Leben einfach machen kann?
Also KI ist ein fantastisches Tool, wenn man weiß, wie man es bedient oder die Tools, die mit KI betrieben werden. Da würde ich mich nicht nur auf ChatGPT verlassen oder nur auf DeepSeek. Ich würde exemplarisch für zwei KI-Kulturen, ich würde mal beides benutzen. Und KI-Tools sind immer dann besonders hilfreich, wenn man weiß, was man mit ihnen anstellen möchte. Sie ersetzen das eigene Denken nicht. Sie helfen aber dabei, Informationen schnell zusammenzutragen und auch verschiedene Informationsblöcke gegeneinander zu legen, also als analytisches Cross-Referencing-Tool zu nutzen. Super. Eigene Entscheidung, eigenes Denken und eigene Intuition, eigene Erfahrung ersetzen KI-Tools nicht. Das heißt, auch in Zukunft halte ich die Kombination von menschlicher Entscheidung, finaler Entscheidung mit Berufserfahrung mit Intuition, Emotionen, Herz und Hirn, gepaart mit KI, für immer noch wichtiger und relevanter, als wenn man sich quasi über eine Chat-Software mit dem chinesischen Gegenüber unterhält und sich nie sieht und denkt, das wird dann schon irgendwie klappen. Das wird also nicht ausreichen.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch gespannt, ob wir später auch ein Buch Chinglish oder so eine Art zwischen KI und menschlicher Kommunikation auch geschrieben werden kann. Und aber jedenfalls bleibt die Kooperation China und Deutschland ist spannend und wenn man gut gestaltet, mit Verständnis auch vom Vorteil für beide Seiten, aber muss wirklich gelernt werden. Also vielen Dank, Oliver, für deine Zeit und ich hoffe, du hast genauso gutes Wetter wie hier in Hannover. Kannst ein bisschen das Wochenende noch genießen.
Das Wetter ist furchtbar, macht aber
Oh,
nichts. Es
nein.
gibt fantastische Museen in Wien. Ich freue mich aufs Wochenende. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte. Shalom.
Danke, bis nächstes Mal, wir sprechen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.